Radio 1. Fantastische Tierwelten.
Er ist der Mann für alles, was kriecht, fliegt, schnattert, grunzt, knurrt und piepst in Berlin und Brandenburg in unserer Natur. Wildnislehrer Paul Wernicke von der Wildnisschule Hoher Fläming. Wir haben über Vögel gesprochen, über Wölfe, Wildschweine, Füchse und Hasen. Und heute darf es noch eine Nummer kleiner sein. Wir nehmen uns die Maus vor. Hallo Paul, ein herzliches Pieps, Pieps an dich. Ich grüße dich.
Ja, grüß dich, Sophia, mein Mäuschen.
Damals auf dem Dorf in Omas Küche gab es öfter mal ein Mäuschen. In der Stadt sehe ich jetzt immer nur so dicke Ratten. Wo leben denn Mäuse bei uns? Ich habe das Gefühl, in der Stadt nicht, auf dem Land umso mehr, oder täusche ich mich da?
Ja, also Maus ist ja so ein Riesenüberbegriff für eine riesengroße Familie. Und ich glaube, die leben überall, wenn wir genau hinschauen, weil die sehr im Verborgenen leben und natürlich sehr klein sind. Und ich habe so ein schönes Bild, aber vielleicht gucken wir noch mal ganz kurz, welche Mäuse es gibt. Sag mir noch mal, welche Mäuse du kennst.
Es gibt verschiedene. Es gibt die wühlen, dann gibt es die eine besonders spitze Nase haben. Also das, so ja. Kenne ich das aus. Es gibt verschiedene Arten, ne?
Genau, also da gibt es eine, die gar nicht da reingehört, weil Mäuse gehören generell zu den Nagetieren. Ja. Also der größte Nagetier ist bei uns der Biber und das kleinste ist die Zwergmaus. Und die eine Maus, die nicht da reingehört, ist die Spitzmaus, weil das ein Insektenfresser ist. Die gehört zum Igel, Fledermaus, Maulwurf. Also die ist eine spezielle Ernährungsgruppe sozusagen. Okay. Verhalten sich auch ganz anders, haben eine andere Zahnformel, haben unterschiedlich viele Finger. Die haben vorne 5 und hinten 5. Nagetiere haben nur vorne 4 und hinten 5 und so weiter. Und ich lese jetzt seit 2-3 Jahren, bin ich voll Maus-Fan geworden, und zwar einer ganz speziellen Art durch meinen jüngsten Sohn, der ist jetzt 5 geworden, seitdem er 4 ist oder 3, nehmen wir seine kleinen Autos, weil der es mit mir mal so langweilig findet, auf den Feldern Mäusespuren zu lesen, gehen wir dann auf die Wiesen, nicht Mäusespuren zu lesen, sondern generell auf dem Feld immer du mit deinen Spuren, sagt er immer, langweilig. Ja? Und dann gehen wir auf die Wiese und dann machen wir, und das war ein erhellender Moment, ich muss nochmal einmal zurückgreifen, es war vor 2 Jahren, wir standen auf so einem Hügel und ich hatte einen anderen Spurenleser dabei und der fragt uns, wer lebt hier, wo stehen wir hier? Und dann fing er an, das Gras beiseite zu schieben und überall unter diesen Gräsern taten sich Tunnel auf und kleine Losungen und überall kleine Löcher und so weiter. Und dann wurde langsam, immer umso mehr wir schauten, wurde klarer, dass wir auf einer riesen Mäusekolonie stehen.
Okay.
Und zwar hast du dann auch gemerkt beim Gehen, der ganze Boden ist unterhöhlt. Und das mache ich jetzt seit 2 Jahren mit meinem Sohn immer wieder mal. Und er hat dann hier die Parkplätze und da die. Und diese ganzen Gänge, die sie zusammenführen, gehören zu dieser Gruppe der Wühlmäuse. Und die sind ja so des Gärtners Feind. Da gibt es vor allem diese ganz große Wühlmaus, die Schermaus. Aber so die häufigste bei uns sind die Feldmäuse. Und die unterscheiden sich, du musst dir die so vorstellen, die haben kleine Augen, kleine Ohren, stumpfe Schnauze, kurzer Schwanz. Ja, und die klassische Maus hat ja so eine spitzere Schnauze, große Augen, große Ohren, langer Schwanz, so Tom und Jerry mäßig und so. Ne? Und diese Wühlmäuse haben es mir deswegen so angetan, weil das sind so gemeinschaftliche Tiere. Die leben also in diesen Kolonien. Das sind reine Vegetarier. Und die sind, also das heißt, die fressen auch nicht mal Nüsse oder die würden auch nicht an Käse rangehen. Die kriegst du auch nicht in der Mäusefalle und so. Das ist die Hauptnahrung von fast allen mäusejagenden Greifvögeln, Füchsen, Katzen, Mardern und. Also die Liste ist elendig lang von den Tieren, die sich von diesen Wühlmäusen vor allem ernähren. Und dann haben die so kleine Kotpillen und die sind sehr sauber und lösen immer auf bestimmten Stellen, Latrinen nennt man die. Und jetzt kommt der Hammer. Wenn die Balz, sage ich schon, das ist Vogelsprache, wenn die Paarungszeit, nehmen wir einfach Paarungszeit, ja, wenn die Paarungszeit ist, dann gehen die Männchen zu diesen Latrinen hin, wenn es trocken ist, und stampfen auf der Losung drauf rum. Damit verteilt sich der Duft und dann beginnt das alte, uralte Spiel, ja, der Paarung. Das ist ein witziges Bild, oder?
Das Weibchen wird durch Kacke-Duft angelockt, das finde ich auch.
Ja, es ist ja nicht so, du kannst es ja nicht mit so einem omnivoren Losungshaufen vergleichen. Wir gehen ja zu den Fleisch- oder Allesfressern, sagen wir mal so. Das ist reine pflanzliche Kost. Das ist wie so, wenn du eine Pferde nimmst, trocken und zerbröselst. Das sind wirklich nur zerkleinerte Grasfasern. Und das findest du da auch überall. Die Klippen, die Gräser, alle auf gleiche Länge, so 4-5 Zentimeter lang, manchmal 6, legen die ganz sauber in so kleine Nahrungsdepots ab. Und es tut sich da so eine kleine Mini-Zwergenwelt auf, direkt vor unseren Füßen. Und ich finde das unglaublich faszinierend. Ich finde das echt ganz herrlich.
Das merke ich. Paul, wenn man so eine Maus dann doch mal im Haus hat, ist es ja so, es gibt die einen Menschen, die bleiben ganz entspannt, die anderen stellen Fallen auf. Was hältst denn du davon? Ist eine Maus im Haus ein Schädling? Ich weiß nicht, überträgt die Krankheiten? Oder geht es einfach darum, dass Leute sich davor ekeln?
Beides. Also diese Wühlmäuse, die würden normalerweise gehen die nicht ins Haus. Da gibt es eine Ausnahme. Es gibt so eine Zwischenmaus, die zwischen Langschwanzmaus und Wühlmaus steht, ist die Rötelmaus. Und die ist derzeit gerade so viel da wird viel darüber gesprochen, weil die ein Virus überträgt, der Hunter-Virus, der über ihre Losung übertragen wird. Weil die ist eine Ausnahme, die frisst nicht nur vegetarisch, die frisst zum Beispiel auch Schnecken oder manchmal geht es auch an Nüsse ran. Und in diesem Virus, in diesen Losungen liegt der Virus und die Losungsköttel findest du oft bei Holzhaufen. Und ein Freund von mir, der hat ihn bekommen neulich, ist keine lustige Sache, ne? Und die anderen Mäuse, du willst halt keine Maus in deiner Nahrung drin haben, aber genau da wollen die halt hin. Das sind aber die Langschwanzmäuse, die Klettermäuse. Das sind nicht die Wühlmäuse. Diese Wühlmäuse nochmal zurück, also dass man wirklich schon mal so ein bisschen den Blick unterscheidet, ja, Maus ist nicht gleich Maus. Und so eine Wühlmaus, die läuft, weil die sehr ganz viel unterirdisch ist. Und wenn du den ganzen Tag unter Tage bist, fängst du nicht an, oberirdisch rumzuspringen. Das heißt, es ist eine Maus, die eher über die Wiese flitzen würde und nicht so wegspringt. Ja? Also, und eine Maus ins Haus, da gehört sie nicht hin. Also ich fange bei mir die Mäuse auch raus. Und ich würde da mit Katrin gerne noch mal genauer drüber sprechen, weil die hat mal in einem Podcast ihr Mäuseproblem erwähnt. Und da würde ich ihr immer gerne ein, zwei Tipps geben, was ich davon halte, was sie da angesprochen hat.
Das könnt ihr ja nächstes Mal machen.
Aber das Thema ist auf jeden Fall ist ein komplexes Thema und ein wichtiges, weil bestimmte Arten sind sehr häufig und manche Arten sind sehr, sehr selten. Und gerade bei so Kleintieren kriegen die es nicht mit, weil sich damit wenige Leute so beschäftigen. Und deswegen ist dann da das Artensterben eigentlich ein größeres Problem, weil es so ungesehen oder unaufgeregt passiert, weil es keiner mitbekommt. Ne?
Maus ist nicht gleich Maus, sagt Paul Wernicke, Wildnislehrer im Hohen Fleming. Über Mäuse im Haus und auf dem Acker haben wir heute gesprochen. Dankeschön, mach's gut, Paul.
Sehr gerne. Ciao, Sophia.